Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Edati-Affäre hat eine Befragung vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages keine Klarheit gebracht. Der SPD-Abgeordnete Hartmann widersprach der Darstellung, er habe seinen damaligen Kollegen Edati vor Ermittlungen gewarnt. Das hatte Edati zuvor eidesstattlich versichert. Damit steht Aussage gegen Aussage. Edati hatte im Februar sein Abgeordnetenmandat zurückgegeben. Kurz danach war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft ihn verdächtigt, kinderpornografisches Material zu besitzen.
Es war schon weit nach Mitternacht. Stundenlang hatte der Edati-Untersuchungsausschuss zwei Zeugen vernommen, deren Aussagen im Widerspruch zueinander stehen. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Edati behauptet, sein damaliger Parteifreund Hartmann habe ihn vor Ermittlungen wegen Kinderpornografie gewarnt. Hartmann wiederum weist den Vorwurf vehement zurück. Die Union bleibt beiden Zeugen gegenüber gleichermaßen skeptisch.
Am Ende kann man tatsächlich sagen, es bleibt dabei, es lügt jemand.
Die Sozialdemokraten hingegen stehen hinter Hartmann und zweifeln an der Glaubwürdigkeit von Edati. Der hatte ausgedruckte SMS-Nachrichten als Beweise vorgelegt.
Er hat uns heute, ich glaube, 62 SMS-Nachrichten übergeben und musste dann ziemlich schnell am Anfang einräumen, dass es wohl noch 50 weitere gibt, die er uns aber nicht mehr vorlegen kann, weil er sie nicht mehr hat.
Ganz anders die Opposition. Linke und Grüne kritisierten nach der Sitzung Michael Hartmann besonders scharf. Der habe bislang möglicherweise Wissen in der Edati-Affäre zurückgehalten.
Wir haben 4 Sondersitzungen des Innenausschusses gehabt. Dazu hat Herr Hartmann dort nichts gesagt. Er hat zur Aufklärung des Ganzen nichts beigetragen.
Ob Jörg Zirke diese Widersprüche auflösen kann? Der ehemalige Chef des Bundeskriminalamts soll die geheimen Informationen an Hartmann weitergegeben haben, behauptet Edati. Zirke soll Mitte Januar im Untersuchungsausschuss aussagen. Wer sagt die Wahrheit und wer nicht? Eindeutige Beweise für die eine oder andere Position fehlen bislang.
Im Nordirak haben die kurdischen Peschmerga-Kämpfer einen wichtigen Schlag gegen die Terrormiliz Islamischer Staat erzielt. Mit Unterstützung der internationalen Koalition eroberten die Kurden ein großes Gebiet um die Stadt Sinjar nahe der irakisch-syrischen Grenze zurück. Sie konnten die Islamisten zurückdrängen und einen Korridor in das Sinjar-Gebirge öffnen. Dort sollen sich noch mehrere tausend Menschen der verfolgten jesidischen Minderheit aufhalten.
Es war die zweite Befreiungsaktion für die eingeschlossenen Jesiden im Sinjar-Gebirge. Nach Angaben der Kurden harren dort noch über 8000 Menschen aus. Mit Unterstützung durch Luftschläge der Antiterrorallianz konnte die monatelange Belagerung des Höhenzugs durch die IS-Miliz endgültig beendet werden. Wir sind aus der Stadt Zumar bis auf das Sinjar-Gebirge vorgerückt und haben dabei nicht nur große Teile Kurdistans befreit, sondern konnten auch einen Korridor für die Flüchtlinge schaffen, die noch auf dem Berg eingeschlossen sind. Es war eine sehr große Operation und sie war erfolgreich. Am Dienstag hatten, wie hier auf der Militärbasis Fischkabur an der syrischen Grenze, die Vorbereitungen für die Offensive begonnen. Hundertschaften von Peschmerga-Kämpfern wurden dabei mit Hubschraubern an die Front geflogen. Es ist ein wichtiger Etappensieg über die hochgerüsteten Islamisten, trotz eines zumeist jahrzehntealten Waffenarsenals der Kurden. Wenn wir genügend schwere Waffen hätten, dann würden wir zusammen mit der internationalen Antiterrorallianz innerhalb von 10 Tagen einen entscheidenden Sieg feiern können. Die Evakuierung der Zivilisten aus dem Sinjar-Gebirge ist in vollem Gange. Fast alle gehören der religiösen Minderheit der Jesiden an, die von den Islamisten als Götzenanbeter verunglimpft und verfolgt werden. Die kurdischen Peschmerga haben alles daran gesetzt, die Menschen, unter ihnen viele Verwundete, zu befreien, bevor der Winter einbricht.
Wenn Sie für die Menschen spenden möchten, die vor den Kämpfen geflohen sind, Informationen und Kontonummern finden Sie im ARD-Text auf Tafel 888 und bei tagesschau.de. Das erste neue Transportflugzeug der Bundeswehr vom Typ A400M ist heute in Niedersachsen gelandet. Der Airbus ist größer und leistungsfähiger als die alte Transall. Das Flugzeug zum Stückpreis von 175 Millionen Euro sollte ursprünglich schon vor Jahren ausgeliefert werden. Unter anderem technische Probleme hatten das Rüstungsprojekt verzögert. Die Maschinen können vorerst nur eingeschränkt genutzt werden.
Auf diesen Moment hat die Bundeswehr lange gewartet. Die Landung des A400M, das erste von insgesamt 53 neuen Transportflugzeugen, ist da. 4 Jahre zu spät. Zwei Verteidigungsminister haben vergebens gehofft. Sie darf es nun kurz vor Weihnachten entgegennehmen, mit 1 Milliarde Euro Mehrkosten.
Dieser erste A400M ist jetzt zur Ausbildung da. Wir müssen aber noch viel Arbeit hinter uns bringen. Das wird harte Arbeit sein, um die Nachbesserungen, die noch nötig sind, zu erfüllen.
Ein Rüstungsprojekt mit Mängeln, das noch nicht voll einsatzfähig ist. Es fehlt die Schutzeinrichtung gegen den Beschuss von Raketen etwa. Lasten oder Personen können noch nicht aus der Luft abgesetzt werden. Für die Opposition im Haushaltsausschuss ist der Einfluss der Industrie bei Rüstungsprojekten zu groß.
Da dient der Verteidigungshaushalt dann oftmals für Industriesponsoring oder Industriepolitik. Und es steht weniger die Frage im Vordergrund, was ist eigentlich das beste Material für die Truppe. Am Ende muss man sich natürlich dann auch nicht wundern, wenn solche Projekte wie der A400M rauskommen.
Und es gibt ähnliche Rüstungsprojekte, die am Ende teurer wurden als geplant. Für den Regierungspartner SPD braucht es klare Konsequenzen.
Bei neuen Projekten sollte man wirklich darauf achten, dass nach neuen Prinzipien vorgegangen wird. Nicht mehr 8 Nationen, die parallel ihre Forderungen formulieren, sondern eine Nation, die die Forderungen bündelt.
Die europäischen Streitkräfte müssen besser zusammenarbeiten, so das Fazit der SPD, damit vor allem finanziell in Zukunft weniger schiefläuft.
Der Bund darf Hochschulprojekte in Deutschland künftig stärker finanziell fördern. Der Bundesrat stimmte heute der Lockerung des sogenannten Kooperationsverbots von Bund und Ländern in Bildungsangelegenheiten zu. Der Bund kann sich nun dauerhaft bei Uni-Projekten mit überregionaler Bedeutung engagieren. Außerdem übernimmt er künftig die Finanzierung der BAföG-Ausbildungsförderung. Dies verschafft den Ländern mehr finanzielle Spielräume für Bildungsvorhaben.
Ein Durchbruch sei ihr gelungen für die Hochschullandschaft, sagt die Bildungsministerin. Bisher durfte der Bund nur befristet Studienplätze oder Spitzenforschung fördern. Er sollte sich nicht zu stark in Länderkompetenzen einmischen. Es galt das sogenannte Kooperationsverbot. Jetzt kann der Bund dauerhaft Institute oder Hochschulen fördern, wenn sie von überregionaler Bedeutung sind.
Wir eröffnen mit der Grundgesetzänderung die Möglichkeit, dass Bund und Länder, was sie bisher nicht konnten, langfristig strategisch für diesen Bereich vereinbaren schließen können.
Der Bundesrat beschloss das einstimmig. Wanka hatte die Länder mit Geld gelockt, die Grundgesetzänderung verknüpft mit der Reform der Ausbildungsförderung. Der Bund übernimmt ab 2015 vollständig das BAföG. Die Länder werden so um rund 1,2 Milliarden Euro jährlich entlastet. Die sollen sie in Bildung, insbesondere Hochschulen, stecken. An den Universitäten hofft man auf mehr Personal und bessere Ausstattung.
Wir hoffen, dass aus diesen frei werdenden BAföG-Millionen, die in Sachsen erfreulicherweise auch zu 2/3 an den Universitäten landen, dann tatsächlich auch Stellen, insbesondere Nachwuchsstellen, finanziert werden können.
Grünen und SPD reicht das nicht. Niedersachsens Ministerpräsident würde das Kooperationsverbot gerne auch im Schulbereich streichen, Bund-Länder-Vereinbarungen ermöglichen.
Zum Beispiel bei Betreuungskräften in Krippengruppen, zum Beispiel bei der Sprachförderung in Kindergärten, zum Beispiel bei der Förderung von Ganztagsschulen.
Doch solche Vorschläge bleiben Zukunftsmusik, denn die Länder sind sich längst nicht einig. Einige Ministerpräsidenten befürchten, dass sich der Bund zu sehr in die Schulpolitik einmischen könnte.
Der Bundesgerichtshof hat heute eine wegweisende Entscheidung zur Anerkennung von Kindern getroffen, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Ein schwules Paar kann sich nun offiziell als Eltern registrieren lassen. Ihr Kind war vor 3 Jahren in den USA von einer Leihmutter geboren worden. Nach deutschem Recht ist immer die gebärende Frau die rechtliche Mutter. In diesem Fall entschieden die Richter mit Blick auf das Kindeswohl anders. In Deutschland sind Leihmutterschaften verboten. Die US-Bundespolizei FBI hat Nordkorea beschuldigt, hinter einem groß angelegten Cyberangriff zu stecken. Ausgespäht wurde das Hollywood-Filmstudio Sony Pictures. Im November hatten Hacker vertrauliche Daten des Unternehmens erbeutet und veröffentlicht. Der Angriff richtete sich gegen den geplanten Start des Kinofilms The Interview. In der Satire geht es um ein fiktives Mordkomplott gegen den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Nach dem Hackerangriff und Terrordrohungen gegen Kinos hatte Sony den Film zurückgezogen.
Premiere abgesagt, die Filmplakate wieder eingerollt. Nachdem bereits mehrere Kinoketten die Satire aus dem Programm genommen hatten, zieht das Filmstudio Sony Pictures den Weihnachtsstart von Das Interview komplett zurück. Was zunächst nur als peinliche Datenpanne begann, beschäftigt nun die nationalen Sicherheitsbehörden der USA, wie der Präsident in einem Fernsehinterview bestätigt. Wir nehmen diese Cyberattacke sehr ernst und untersuchen das jetzt. Und wenn wir eine reale Bedrohung für die Öffentlichkeit sehen, werden wir diese darüber informieren. Nachdem die Hacker erst nur Sony-Interner wie private E-Mails oder Gehaltsabrechnungen ins Netz gestellt hatten, warnten sie dann unter Berufung auf die Terroranschläge vom 11. September dringend vor einer Aufführung des Films. In der Satire geht es um zwei unbedarfte Boulevardjournalisten, die Nordkoreas Diktator Kim Jong-un interviewen und dabei töten sollen. Der echte Diktator Kim Jong-un scheint hier offenbar wenig Spaß zu verstehen. Nun beschuldigt ihn die US-Bundespolizei FBI ganz offiziell. Nordkoreanische Hacker seien für den gigantischen Datenklau bei Sony verantwortlich.
Der Vorfall mag auf den ersten Blick skurril erscheinen, doch für das FBI beweist er, Cyberattacken stellen eine der größten nationalen Sicherheitsbedrohungen für die USA dar. Die Frage, die sich hier im politischen Washington jetzt viele stellen, lautet: Wenn nordkoreanische Hacker zu so einem massiven Cyberangriff hierzulande fähig sind, zu was wären sie noch in der Lage im Auftrag ihres Diktators?
Der Fußball-Weltverband FIFA will den Ermittlungsbericht zu den WM-Vergaben an Russland und Katar nun doch veröffentlichen. Das teilte FIFA-Präsident Blatter nach einer Sitzung des Exekutivkomitees in Marrakesch mit. Blatter stellte zugleich klar, dass die Turniere nicht neu vergeben würden. In dem Bericht des inzwischen zurückgetretenen Chefermittlers Garcia geht es um Korruptionsvorwürfe. Die FIFA-Ethikkommission hatte nach Durchsicht der Akte keine gravierenden Verstöße festgestellt.
Das Tagungshotel der FIFA in Marrakesch abgeschirmt wie selten. Journalisten unerwünscht. Hinter Zäunen beschließt die FIFA ein wenig Transparenz. Die Veröffentlichung des Garcia-Berichts in so wörtlich angemessener Form. Genauer wird die FIFA nicht. Klar aber macht Sepp Blatter, dass er eine Neuvergabe der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 ausschließt.
Es müsste schon ein Erdbeben jetzt kommen oder etwas neue Elemente hineintreten, dass man das ändern könnte oder müsste.
Die FIFA hat den kompletten Bericht des am Mittwoch zurückgetretenen Chefermittlers Michael Garcia von zwei weiteren Juristen prüfen lassen, die zum selben Ergebnis wie der deutsche FIFA-Ethikrichter Eckert kamen, in dessen Zusammenfassung. Rechtlich sei an den WM-Vergaben nach Russland und Katar nach bisherigem Ermittlungsstand nicht zu rütteln. Unabhängig davon fordert die FIFA von Katar eine Kommission, die für die Einhaltung der Menschenrechte etwa auf WM-Baustellen sorgen soll. Wann diese Kommission kommt und wann Garcias Bericht veröffentlicht wird, ist aber unklar.
Das ist jetzt notgedrungen ein Nachgeben dem öffentlichen Druck. Also dass das nun eine Transparenz von sich aus ist, dass die FIFA jetzt weiß, wie es demnächst besser zu machen ist, das glaube ich nicht. Sie hatte im Grunde keine andere Wahl mehr.
Die FIFA hat Zeit gewonnen. Ob Sepp Blatter die Kritiker überzeugen kann, wird sich zeigen, wenn der Garcia-Bericht auf dem Tisch liegt.
Nach Berichten über eine Sicherheitslücke im UMTS-Mobilfunknetz hat die Branche reagiert. Die Deutsche Telekom und Vodafone haben das Problem nach eigenen Angaben bereits behoben. Auch bei O2 und E-Plus habe man entsprechende Schritte in die Wege geleitet. WDR und Süddeutsche Zeitung hatten die Schwachstelle an den Tag gebracht. IT-Experten war es gelungen, die Verschlüsselung auszuhebeln und etwa Kurznachrichten mitzulesen.
Die Autobahn 7 ist nach dem Unfall eines Gefahrgut-Lkw bei Göttingen auf zur Stunde unbestimmte Zeit in beide Richtungen gesperrt. Der Sattelschlepper hatte die Mittelleitplanke durchbrochen, war umgekippt und in Brand geraten. Dabei traten giftige Gase aus. Inzwischen ist der Brand gelöscht, die Aufräumarbeiten laufen. Anschließend soll der Asphalt überprüft und entschieden werden, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann. Bei dem Unfall kam ein Autofahrer ums Leben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 20. Dezember.
Ein Sturmtief über Skandinavien lenkt kältere Meeresluft heran, in der sich kräftige Schauer entwickeln, zum Teil mit Starkregen, dazu stürmischer Wind. Im Süden Deutschlands bleibt es unter Hochdruckeinfluss etwas freundlicher. Im Süden und Südosten zieht der Regen heute Nacht über die Alpen ab, in Küstennähe zum Teil kräftige, örtlich gewittrige Schauer, auch Graupel ist dabei. Am Tag zeigt sich im Süden gebietsweise die Sonne, von Norden breiten sich aber teilweise kräftige Schauer aus. Stellenweise gibt's Gewitter und Graupel, vor allem im Bergland auch Schnee. Der Wind bläst frisch bis stark mit Sturmböen an der See. Bei kräftigen Schauern sowie in den Hochlagen sind orkanartige Böen möglich. Heute Nacht 0 Grad auf der Bar bis 6 Grad im Emsland. Morgen Werte von 2 Grad im Erzgebirge bis 9 Grad am Oberrhein. Am Sonntag zunächst teils wolkig, teils freundlich, im Norden später wieder häufiger Regen, dazu windig, an der Nordsee stürmisch. In der neuen Woche wird es wieder milder, besonders im Norden sehr windig und nass, Richtung Süden freundlicher.
Um 21.55 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: ist die Mütterrente eine Mogelpackung und Datendiebstahl. Wer steckt hinter den Hackerangriffen auf Sony? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.